der Podcast.
Folge 150, Magdeburger Brückentage.
Hallihallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 150 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern, dem besten Podcast, den Tilman Lucke und Sebastian Hengstmann zusammen machen, euren Lieblingspodcast, wenn ihr auf Podcast mit Tilman Lucke und Sebastian Hengstmann steht. Und darum ist mir heute auch wieder aus Berlin frisch zugeschaltet. Ich grüße den Kabarettisten Tilman Lucke.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Und ja, da möchte ich dir doch gleich mal einen herzlichen Glückwunsch aussprechen zu 150 Folgen.
Ja, ich finde das immer lustig, wenn man sich gegenseitig gratuliert zu irgendwelchen Mist, den... Egal! Apropos, ich weiß ja nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber wir feiern ja in diesem Jahr 35 Jahre Deutsche Einheit. Und 35 Jahre Deutsche Einheit bedeutet ja auch 35 Jahre Ausmerzung der Schäden, die das sozialistische System in 40 Jahren hinterlassen hat, wobei in dem Fall 40 Jahre vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber in den letzten 20 Jahren Sozialismus wurden ja viele Dinge gebaut, die es immer noch gibt und die es aber nicht mehr geben sollte, weswegen unsere letzte Bundesregierung und also die noch zu wählende Bundesregierung mit dem sie nicht wählenden Bundestage also ein Rahmengesetz beschlossen hat, in dem allein 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur in Deutschland ausgegeben werden sollten. Dafür gibt es jetzt einen konstruktiven Vorschlag. 100 Milliarden alleine sind nötig, um sämtliche Brücken dieses Landes zu sanieren, die im Prinzip in Carola-Nähe sind, um das jetzt mal poetisch zu formulieren. Nein, es geht, Sie haben festgestellt, dass 36% aller Brücken in Deutschland, und damit sind nicht nur die Brücken aus Henningsdorfer Spannbeton, aus dem die Carola-Brücke war, dass die saniert, also dass die abrissreif sind. Saniert ist gar nicht mehr möglich. Mhm. Ja, also das ist, weiß ich nicht.
Und ihr habt ja in Magdeburg zum Beispiel einfach viel zu wenig Baustellen, sodass wir jetzt genau. Dass da jetzt noch was direkt dazu kommt. Also wir sind jetzt nicht nur, Magdeburg und Berlin sind jetzt nicht nur Partnerstädte bei Terrorautofahrten auf Weihnachtsmärkten, sondern auch bei Brückenabrissen in letzter Sekunde.
Genau, und das ist etwas, wo, also sagen wir mal so, also Magdeburg und Berlin verbinden tatsächlich drei Katastrophen. Und eine davon ist dieser Podcast.
Aber, ja, genau, das stimmt. Aber vielleicht könnte man Anis Amri oder seine Wiedergänger doch mal auffordern, die Brücke abzureißen. Also quasi ein.
Naja, das ist ja sozusagen, das ist ja das Geringste an allem. Ja, also die Brücken, also um das jetzt vielleicht mal ganz kurz für die Auswärtigen einzuordnen. Also, es gibt Henningsdorfer Spannbeton war ein Stahlbeton zu DDR-Zeiten, der an sich schon. Schwierig.
Sag nochmal bitte, wie heißt der?
Henningsdorfer Spannbeton.
Ja, also wir Berliner wissen, dass der, das ist ein nördlicher Vorort von Berlin und der heißt genau. Henningsdorf, ohne drittes N, nur mit zwei N.
Henningsdorfer, du hast völlig recht. Schrottbeton, okay. Ja. Und zwar folgendes passiert, also RA ist, sagen wir mal, der Stahlbeton, also der Stahl, der in den Beton verbaut ist, sowieso schon jetzt nicht gerade der beste der Welt, um mal einen sächsischen Stahlarbeiter zu zitieren, der vor einer Stahlskulptur irgendwo in Dresden in der Ausstellung stand, so einen schönen Stahl haben die hier, so einen schönen Stahl haben wir nicht mal bei uns im Betrieb, die verwerschen das hier für so einen Mist. Und dann kam dann noch dazu, dass bei den Baustellen zu DDR-Zeiten ja noch größere Pausen innerhalb der Bauungszeit war als jetzt, wegen Materialschwäche. Das heißt, diese Bewährung, diese Stahlbewährung lagen auch ganz oft noch Wind und Wetter ausgesetzt. Das heißt, die
wurde etwas nicht zur Bewährung ausgesetzt, sondern die Bewährung wurde ausgesetzt.
Genau, also was so eine Brücke hält. So. Ja. Aber wie führt das dazu, dass im Prinzip alle Brücken, die aus Henningsdorfer Spannbeton sind, marode, baufällig und im Prinzip abgerissen werden müssen. Und das sind leider Gottes viele. Allein in Magdeburg auf unserer Stadtautobahn. Und das muss ich jetzt den Auswärtigen auch wieder erklären. Das ist die Bundesstraße, in dem Fall ist es die 189-B71, die von Magdeburg gerade von Norden nach Süden gerade durch die Stadt durchgeht. Das ist der Magdeburger Ring, meine Damen und Herren. Der geht gerade von Norden nach Süden durch, weil er mitten durchgeht, nennen wir es auch die Tangente, meine Damen und Herren. Nein, das hat, um das vielleicht ganz kurz zu erklären, es sollten mehrere Straßen, Magdeburg sollte eine Art Ring kriegen, der innerhalb der Stadt sozusagen wie ein Ring, und das war die Westtangente. Also das war der, also dieser Teil konnte in den 70er Jahren gebaut werden, übrigens mitten durch irgendwelche Wohngebiete. Sowas ist auch nur in einer Diktatur möglich. Sowas wäre heute unvorstellbar, so ein Ding. Ja. Berlin scheint es ja bis heute nicht geschafft, die zweite Stadtautobahn, die durch den Osten geht, zu kriegen. Das wurde ja erfolgreich verhindert.
Das hat aber hauptsächlich was damit zu tun, dass das politisch inzwischen nicht mehr gewollt ist oder dass es nur noch ein paar wollen und ein paar nicht, und verhindern ist immer leichter als machen. Also die wird nie kommen.
Und wir haben, das ist die Hauptverkehrsader in Magdeburg. Und wir haben auf diesem Magdeburger Ring, meine Damen und Herren, eine Stadtautobahn, auf der zumindest 80 km/h erlaubt ist, was den Magdeburger zu gemütlichen 120 verleitet. Aber das ist ja jetzt ein ganz anderes Thema. Es sind 5 Brücken, die aus Hennigsdorfer Spannbeton sind, die im Prinzip abgerissen werden müssten. Die erste, das ist die Brücke über dem Damaschkeplatz. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was vom Magdeburger Tunnel am Bahnhof gehört habt. Das ist der Tunnel unter Brücken. Der war jetzt jahrelang gesperrt. Da ging nichts. Das war komplett. Jetzt ist die Brücke, die über diesen Tunnel geht, ist jetzt, wird innerhalb der nächsten 2 Wochen abgerissen.
Ja. Das haben sie jetzt gemerkt, dass das, also das müsste man echt mal, weißt du genau, seit wann? Also ich bin ja schon sehr oft bei euch in Magdeburg in der Spielstätte gewesen, und vom Hauptbahnhof aus ist dann immer, wird sich immer ein neuer Fußweg ausgedacht, weil ach, das geht jetzt nicht und das geht jetzt nicht. Und das ist aber seit 10 Jahren ungefähr diese Brücke, dieser Tunnel gewesen, oder?
Naja, also ich kenne meinen tschechischen Kumpel Pavel, kenne ich seit 1997. Der war 1998 das erste Mal in Egeln und da fuhr man ja trotzdem immer nach Magdeburg, weil in Egeln ja nichts los ist. Und der sagt, er ist noch nie durch Magdeburg, über den Magdeburger Ring gefahren, ohne deine Baustelle zu sehen. Mhm. Also um deine Frage zu beantworten, ich kann mich nicht erinnern.
Ja.
Seit wann das, also Magdeburg war nie irgendwie Baustelle, also Magdeburg ist eine Großstadt, das ist normal, dass man nicht baustellenfrei ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die sanieren und während die sanieren, fällt alles andere rundherum auch zusammen.
Und die merken es erst, wenn sie es fertig saniert haben. Genau. Also ich meine, man hätte ja die Statik ja mal während, also die Baustelle, wie gesagt, die war ja unter der Brücke im Tunnel, und warum prüft man da nicht währenddessen mal die Statik der Brücke? Also
was sie gemacht haben, was sie tatsächlich gemacht haben, allerdings nur im Abstand von normaler Brückenprüfung, Zeiten, glaube ich, 6 Jahre oder 5 Jahre oder so, keine Ahnung. Hennigsdorfer Spannbeton hat jetzt aber auch erst nachdem, muss immer erst was passieren, nachdem das da in Dresden passiert ist.
Aber dann wird uns das ja jetzt die nächsten Monate immer wieder, jede deutsche Großstadt wird ja jetzt mindestens eine Brücke sperren, also zumindest die Hennigsdorfer Fraktion.
So, Moment, jetzt kommt ja noch was dazu. Das ist ja, wie gesagt, ich rede ja vom bundesweit. So, also Hennigsdorfer Spannbeton ist eine absolute Katastrophe, betrifft jede ostdeutsche Großstadt, logischerweise. Jede. Das ist aber nicht mal die Hälfte der Brücken, die im Arsch sind, weil wir im Osten ein ganz, ganz komisches Phänomen haben. Wir haben ganz viele Brücken, die erst in den 90er und in den 2000ern aufgrund des Aufbau Ost gebaut, und die sind völlig unbetroffen. Der Westen hat aber auch ganz viele Brücken, die in den 70er Jahren gebaut wurden. Die sind zwar nicht aus Hennigsdorfer Spannbeton, die sind aber auch schlecht gewartet.
Ja.
Weil das ganz oft Brücken sind, die von irgendwelchen Landkreisen verwaltet, die von irgendwelchen Kommunen verwaltet werden. Und die haben natürlich so, also die kontrollieren die auch, aber jetzt in, also ich sag mal, wenn einmal, wie heißt das, die Büchse der Pandora geöffnet ist, dann geht's natürlich los. Und im Prinzip müssten jetzt, um alles zu sanieren, von diesen 500 Milliarden Euro Sondervermögen allein 100 Milliarden nur in die Brücken gesteckt werden. Und eigentlich ist das ja für ganz andere Dinge geplant. Also es sind ja schon 100 Milliarden für den Klimaschutz weg. Und ich glaube kaum, dass man Brückensanierung mit Klimaschutz begründen kann.
Nee, aber also eigentlich schon. Denn alles, was sozusagen den Verkehr hemmt, führt ja zu mehr CO2-Ausstoß. Also wenn da Autos einfach zum Spaß rumstehen, dann ist das immer schlecht fürs Klima. Es wäre besser, wenn sie dahin fahren könnten, wo sie hinwollen. Egal, wie viele Autos das sind oder ob man überhaupt dagegen ist, dass es Autos gibt. Aber es ist nicht der Gedanke von Carl Benz gewesen. Ach, guck mal, ich habe hier ein Auto erfunden. Das können wir doch wunderbar vor diese Brücke stellen zum Warten. Also,
genau. Mitlaufende Motor, das ist wichtig.
Genau.
Mitlaufende Motor.
Egal, ob mit oder ohne Anfahren eines Motors, beziehungsweise langsames Gurken, ist ja CO2-intensiver, als wenn man die Strecke ganz regulär fahren würde. Also das ist sehr traurig. Ich finde, man sollte jetzt mal einen Lockdown machen. Hat man ja lange nicht mehr. Einfach zu sagen, so, alle bleiben zu Hause, fahren nicht mit dem Auto irgendwo hin, und wir nutzen die Zeit und ist sinnvoll und machen die Brücke.
Ja, aber dann haben wir ja ein Problem. Wenn alle zu Hause bleiben, wie sollen denn die Bauarbeiter, die die Brücke bauen, da hinkommen?
Die sind dann systemrelevant.
Genau. Das war ja auch bei diesem, wie hat sich dieses Konzept der Zero-Covid, war das? Also der totale Shutdown, dass alle zu Hause bleiben, das hätte ja schon, also es hätte ja auch definitiv Ausnahmen geben müssen. Schon allein von den Leuten, die kontrollieren, ob alle zu Hause bleiben. Und dann irgendwie was zu essen hätte ja noch gebaut. So. Und dann irgendwann wurde ja dann jeder, also hätte es möglich, hast du das mal verfolgt? Gab es ein wissenschaftlich ausgearbeitetes Konzept, das Zero Covid hätte irgendwie durchführbar machen können?
Naja, das wissenschaftliche Konzept nannte sich, oder die Studie nannte sich Realität in China. Und das hat ja dann nicht funktioniert. Also eigentlich gegen Ende von Corona gab es das ja in China, diesen 100. Lockdown. Und das haben die Bürger dann nicht mehr mitgemacht. Naja, so, aber auch, wir haben auch ein Jubiläum, nicht nur 150 Jahre Jucke und Hengstmann, sondern jedes Jahr um diese Zeit ist ja das Jubiläum, dass irgendeiner umgebracht wurde, und da feiern wir jetzt tagelang dran.
Nämlich Gott sei Dank ist der tot.
Ostern, ja. Da muss ich sagen, das hat die DDR wirklich auch besser gemacht. Also Ostern gab es zwar, aber man machte kein Brimborium. Und
ganz im Gegenteil, also das war halt Ostersonntag, das war halt so mit Eiern. Wir hatten ja nicht mal Ostermontag.
Ach so.
Wir hatten nicht mal Ostermontag.
Wirklich?
Karfreitag?
Ja, das war.
Ja, den hatten wir auch. Aber das jetzt hier riesen Wochenende mit Montag auch noch frei und so war nicht. Also zu DDR-Zeiten war es so, du hattest Karfreitag frei und ich bin mir jetzt nicht mal sicher, wir sind ja noch samstags zur Schule gegangen. Wir mussten ja noch tatsächlich, also wir alten Menschen, also wobei, das war ja bis 89 so, also wer bis 89 in der DDR eine Schule gegangen ist, musste samstags noch zur Schule. Es waren nur 3 oder 4 Stunden, manchmal 5, aber wir mussten, und ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir kein Samstag zur Schule mussten. Mhm. Bin ich mir gerade nicht sicher, weil wir hatten ja auch keine Osterferien, wir hatten Frühjahrsferien?
Keine Osterferien?
Nein. Die überall verteilt waren, bloß nicht Ostern. Mhm. Also, in der DDR war das sowieso alles ein bisschen, also da war gleichzeitig, du hattest 8 Wochen Sommerferien, 2 Wochen Winterferien. Das waren immer die Ferien sozusagen, wenn es die Halbjahreszeugnisse gab, gab es 2 Wochen Winterferien. Dann gab es nochmal irgendwann eine Woche Frühjahrsferien. Mhm. Das war alles, was im Frühling kam. Nicht wie heute hier mit dieser linksgrün versifften Schwuchtel Dubel, jetzt schalten wir Leute ab, hier mit Osterferien und Pfingstferien und dann noch Himmelfahrt frei und so. Nein, es gab Winterferien, Frühjahrsferien, Sommerferien.
Und dann damals gab es nicht mal Brückentage, aber bessere Brücken, also das ist doch skurril. Nein,
das ist neuer, da war Hennigsdorfer Spannbeton noch nicht so korrodiert. Dann gab es eine Woche Herbstferien, meistens um meinen Geburtstag rum, mhm, also 26. Oktober. Und dann gab es nochmal Weihnachtsferien, die waren aber auch vom, je nachdem, wie es passte, vom 22. oder 23.12. bis 2.1. Also auch ganz knapp. Also du hattest im Prinzip zwischen den Jahren frei. Das war's.
Das war ja dieses Jahr in Berlin ausnahmsweise. Also es ist wirklich selten, dass dass sozusagen Neujahr der letzte Ferientag ist. Also das kommt sozusagen nie vor. Aber die Berliner die Berliner haben das dieses Jahr mal ausprobiert. Und guess what? Also, oder Berlin und Brandenburg. Guess what? Also da waren dann tatsächlich doch einige Schüler einfach krank oder nicht da. Also am 2. Januar anzufangen mit der Schule, ausgerechnet in so einer funktionierenden Stadt wie Berlin. Also das lassen wir mal lieber.
Ja.
Aber naja, tatsächlich Ostern, bei Osterferien fällt mir ein, wusstest du, dass bis in die 60er Jahre hinein, bis 1966, das Schuljahr zumindest in Westdeutschland an Ostern begann und endete?
Ach.
Ja, das waren nicht die Sommerferien, die waren zwar trotzdem die längsten Ferien, aber man hat direkt nach Ostern dann die Einschulung bzw. und so weiter neues Schuljahr gemacht. Na,
das ist ja total krass, weil das Kirchenjahr beginnt ja am ersten Advent.
Ja, also genau, und das Schuljahr.
Also völlig bekloppt, also hast du 3 unterschiedliche Jahresanfänge gehabt.
Ja, also Kirchenjahr ist ja nun nicht so interessant, aber ja,
im Westen schon. Nicht,
das ist ja eine Tradition,
die gab es
ja
früher.
Und dann hat man eben 2 Kurzschuljahre gemacht, die beide nur ungefähr 8 Monate dauerten. Also das eine Jahr fing dann sogar tatsächlich am ersten Advent an, also mit dem Kirchenjahr. Das nur ganz nebenbei. Ich wollte aber tatsächlich zu Ostern was sagen. Wer nicht mitkriegt, dass Ostern ist, der wird es jedes Jahr einmal mitkriegen, wenn er am Zeitungskiosk die Zeit kauft. Ich habe das
Pech. Wie Harald Schmidt mal sagte, dieses knallige, pointierte Jugendmagazin mit kurzen, knappen, 14-seitigen Artikeln.
Ja, inzwischen sind die tatsächlich kürzer und vor allem trivialer. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht und geschaut, wie das Zeitcover der letzten, seit 2013 ist das online verfügbar, wie das aussah. Und zwar in der Osterwoche. Ja. Da kommt sie immer mittwochs, nicht donnerstags, wegen der Feiertage.
Oh Gott.
Und jetzt, das hängen wir in die Shownotes, weil es ist... Es ist extrem, also es ist unfassbar kitschig. Also immer, ja, Hoffnung, das Prinzip Hoffnung, was jetzt Hoffnung gibt, kommt da noch
die
was.
Die Macht des Zufalls.
Die Macht, nee, das ist dann tatsächlich, kommt später, Entschuldigung.
Ah, ich blätter hier gerade bloß so ein bisschen mit durch.
Traum vom ewigen Leben, Wert des Lebens, Opfer bringen und so weiter. Und immer verbunden mit irgendwelchen, naja, so jugendstilartigen, sehr, sehr kitschigen Gemälden, gemäldehaften. Aber immer irgendwelche, also ja, oder hier, dieses Jahr haben sie tatsächlich die erfolgreichste Geschichte der Welt, also Jesus als... Das als Comeback sozusagen. Und dann zwar in einem Jahr war Johann Sebastian Bach auf dem Cover, wo ich dachte, was? Das geht doch gar nicht. Aber es ist natürlich die Rede von seiner Passion.
Genau.
Und wann ist Passion? Jetzt. Also es ist einfach nur verzichtbar. Die Zeit kann man einfach, wenn man sie abonniert, kann man sagen, bitte schickt mir die Osterausgabe nicht. Da steht eh nur Dreck drin. Und,
Frage. Helmut Schmidt war doch mit Herausgeber der Zeit.
Ja.
Giovanni Di Lorenzo ist auch Herausgeber der Zeit. Das sind jetzt alles Menschen, für die, also wer macht sowas? Haben die eine Kirchenredaktion da oder was?
Die haben sogar eine Kirchenredaktion. Also immer eine Seite ist Kirchen oder sagen Religion. Da zählt dann auch der Nahostkonflikt drunter. Also es ist, ja, jedenfalls anscheinend wollen die, dass es keiner kauft zu Ostern.
Okay.
Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es gibt ja noch 52 andere oder 51 andere Ausgaben im Jahr. Ja, fast. Also ehrlich gesagt, die Weihnachtsausgabe ist nicht besser. Die habe ich jetzt hier auf der zweiten Seite ausgelegt. Also da steht dann Wunder, das wahre Geschenk, wo wohnt die Seele, stille Nacht, die Macht der Wünsche, wie gut ist der Mensch, Josef, der erste moderne Vater, ja.
Genau.
Josef, so ein Lappen, der lässt sich da jemand
unschicken.
Ja, okay, also und dann natürlich lauter Engelsbilder, also ständig auch wieder so kitschig gemalte Engel, also das ist Wahnsinn so. Und dann gibt es die Neujahrsausgabe eine Woche später und da kommt dann sowas, die Macht des Zufalls oder was bleibt, wann ist der richtige Zeitpunkt, Welt, lass mich in Ruhe, was die Zeit aus uns macht, wie man ein gutes Ende findet, was in Stern steht und so weiter. Also die haben quasi drei Ausgaben im Jahr, wo sie sich weg von der Politzeitung hin zu irgendeinem, ja, zur Gala entwickeln und oder zum Kirchenland.
Aber in knalligen, pointierten 14-seitigen Artikeln.
Ja, also das ist mein Aufreger dieser Woche.
So, wie gesagt, das steht in Shownotes, da steht ein Link, der geht auf Tillmanns Homepage, da ist diese Datei hinterlegt, falls euch das interessiert. Ich würde euch empfehlen, Tillmann hat sich sehr viel Mühe gegeben, das zu sortieren.
Ja.
Mein Gott.
So, dann sortieren wir doch mal andere Dinge. Und zwar, wir haben ja heute Jubiläum. 150 Folgen, das kriegt man nicht einfach so um die, sozusagen,
Da ist schon sehr viel Durchsetzungsvermögen von Tillmann Lucke nötig.
Und sehr viel Selbsthass von Sebastian Hengstmann.
So. Ja.
Und wir haben es uns ja zur kleinen Tradition gemacht, uns bei unseren Jubiläen so ein bisschen gegenseitig zu testen. Und uns verschiedene Quizfragen zu stellen, die wir dann meistern müssen. Sebastian, was magst du mich denn dieses Mal fragen?
Okay, also es ist so, ich habe überlegt, ich frage dich ja gerne nach irgendwelchen Personen, nach irgendwelchen Listen, nenn mir mal die und so und so. Und jetzt habe ich überlegt, was ist krass genug, das Thema, das vielleicht gerade noch wissen könnte, aber unwichtig genug, dass die Leute komplett abschalten. Nenne mir bitte alle Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland. Ich bin so fair und sage, die sozusagen kurzfristig aufgrund von Regierungswechseln waren, musst du jetzt nicht unbedingt kennen.
Okay.
Und bevor du das tust, bevor du die einzeln aufzählst, sag mir bitte nur die Zahl der Vizekanzler, die später auch Bundeskanzler wurden.
Das ist relativ einfach. Das sind drei.
Okay, gucken wir mal, ob das stimmt.
Genau.
So,
also wir fangen an, 1949 bis 1957 Franz Blücher.
Richtig.
Minister für den Marshallplan, also das ist das Ministerium, was heute wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist.
Genau. Welche Partei?
FDP. Beziehungsweise Richtig. Dann ab 1956 im sogenannten Ministerflügel der FDP, der also sich in Freie Volkspartei umbenannte. Aber vom Herzen aus FDP. So,
genau.
Dann 57.
Das sind ja Worte, die man eigentlich nicht in einen Satz bringt. Herz und FDP, aber gut.
57 bis 66 Ludwig Erhard.
Welche Partei?
Keine.
Beziehungsweise wird hier tatsächlich, wird in der Wikipedia als parteilos geführt.
Ja. Genau, also bis heute ist nicht komplett klar, ob er sozusagen offiziell nie Mitglied der Partei war, obwohl er später Vorsitzender war, oder ob ihm, als er Vorsitzender wurde, ob dann in der Parteizentrale irgendeiner gemerkt hat, jetzt müssen wir doch mal einen Beitrittsantrag faken auf 1949 vordatieren. Aber also es gibt ganz widersprüchliche Angaben, aber es ist höchstwahrscheinlich, dass er nie der Partei beigetreten ist. So,
genau, dann, das glaube ich auch. Das ist ja das Persönliche. Und darum finde ich ja, dass man, ja, egal, mach weiter, das klären wir später.
Dann bei Erhard war Vizekanzler 1963 bis 66. Wer war denn da der Vize? Welches Ministerium?
Warte, ich habe jetzt hier nur den Namen, ganz kleinen Moment. Er war zudem, mit Er verrate ich ja nichts.
Ja.
Wo steht's denn? Mein Gott, der war viel. Hier. Kabinett Erhard 2. Bin ich jetzt bescheuert? Steht hier nicht. Mein Gott.
War es einer von der FDP wahrscheinlich, oder?
Das auf jeden Fall.
Dann war es Mende. Mende.
Erich Mende.
Erich Mende.
Ich finde jetzt nicht,
später
was
übrigens
war.
Auch CDU-Mitglied, weil er aus der FDP rausging. So, sorry, das war ein bisschen langsam.
Also steht
jetzt
ja auch nicht, was
jetzt
der war.
Sind wir bei, der war alles. Aber jetzt sind wir bei Willy Brandt.
Ja, dazwischen, bis das habe ich ja gesagt. Dazwischen ist tatsächlich, es stimmt, Willy Brandt ist der nächste offizielle Vizekanzler. Dazwischen war ein gewisser Hans-Christoph Seebohm.
Ach so.
Das war während der Zeit zwischen...
Der Verkehrsminister,
also,
ja.
Genau, der also sozusagen einsprang, als das knallte und als die große Koalition unter Kurt Georg Kiesinger.
Dann 1969 bis 1974 Walter Scheel.
Genau.
Dann 1974 bis 1982 Hans-Dietrich Genscher.
Genau.
Dann für wenige Tage 1982 Egon Franke.
Liest du das ab oder weißt du das wirklich?
Das weiß ich.
Okay.
Weil der nämlich den schönen Spitznamen hatte, der war ja Chef des rechten SPD-Flügels, der so mit so ein bisschen so etwas vierschrötigeren Gewerkschaftern besetzt war. Die nannten sich Kanalarbeiter und dem sein Spitzname war Canale Grande.
Oh. Und, also das, was heute der Seeheimer Kreis ist? Nein,
so,
das ist
genau.
Schon...
Ja,
ah ja, okay.
So, und dann 1982 bis 1992 wieder Genscher.
Genau.
1992 bis
der 93... Umfaller.
1992 bis 93 Möllemann.
War nicht schön.
93 bis 98 Kinkel.
Der Tamponpolitiker.
Ja, aber das muss man da vielleicht gar nicht dazu erwähnen. Und dann 1998 bis 2005 Joschka Fischer.
Genau.
Dann 2005 bis 2009, bis 2007 Franz Müntefering. 2007 bis 2009 Steinmeier.
Ich wusste gar nicht, dass Steinmeier wirklich nur so kurz Vizekanzler war. Ja. Gefühlt ist für mich SPD-Vizekanzler immer Frank-Walter Steinmeier gewesen. Aber okay.
Und 9 bis 11 Westerwelle. 11 bis 13 Rösler. 13.
Einer peinlicher als der andere.
13 bis 18 Gabriel, 18 bis 21 Scholz, 21 bis 25 Habeck.
Genau, so. Und du hast jetzt gesagt, drei Vizekanzler sind zu Bundeskanzlern geworden. Es stimmt tatsächlich, es sind drei.
Nämlich Erhard, Brandt und Scholz.
Genau, okay. Sehr gut, Tilman.
Gut.
Hätte ich nicht gedacht. Du weißt wirklich sehr viel, du musst ganz wenig Freunde haben.
Na, ich habe nur Seebohm nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber der war ja, wie gesagt, nur,
oh mein Gott.
nur 5 Wochen. So, genau. Dann würde ich gern von dir wissen, der Atomausstieg ist ja nun fast auf den Tag genau 2 Jahre her und es gab im Jahr 2011 ja dieses große Erdbeben mit der Abschaltung, mit Moratorium. Und zu diesem Zeitpunkt waren 19 Atomkraftwerke in Deutschland am Netz. Damit
Scheiße.
Ist auch gemeint, an verschiedenen Standorten waren ja auch 2 am Netz. Das heißt, es gab insgesamt 5 Doppelstandorte, das heißt 14 Standorte. Und die zählst du mir jetzt auf.
Keine Ahnung, außer Biblis fällt mir nicht ein.
Biblis A und B haben wir schon, ja gut.
2.
Haben wir schon 2?
Keine Ahnung, wo waren noch Atomkraftwerke? Im Osten auf jeden Fall nicht.
In Im Osten war keins. Also das in Rheinsberg war ja nur wenige Monate in Betrieb, 1990. Das zählen wir nicht mit.
Also ich habe ehrlich gesagt nicht die geringste Ahnung.
In Schleswig-Holstein gab es zwei, die auch so, die dann monatelang gebrannt haben, also in den 2000ern, was schon der Vorbote war für die Abschaltung. Also kleiner Tipp, in der Sesamstraße gibt es ein Monster, das so ein bisschen so ähnlich heißt wie dieses Atomkraftwerk, was viele Kekse isst.
Das Krümelmonster?
Krümel mit Doppel-M.
Krümel. So. Okay. Stimmt, auch schon mal gehört. Aber ich, weißt du, Atomkraftwerke war nie mein Thema.
So, wir raten es zusammen. Dann gibt es noch eins in Schleswig-Holstein, was also so ein bisschen so heiß, so vom Namen her so heißen könnte, als hätte da jemand reingepinkelt.
Pissoir?
Brunsbüttel.
Brunzen. Ah ja gut, da kommt der Süddeutsche durch.
So, dann haben wir was haben wir noch? In Niedersachsen haben wir welche. Ah ne, in Schleswig-Holstein gibt es noch ein weiteres.
Mein Gott, das Land ist ja völlig verstrahlt.
Brockdorf.
Brockdorf, schon mal gehört, ja, sicherlich.
So, dann in Niedersachsen gibt es ein paar, und zwar unterhalb eines Flusses, der da fließt, und deswegen heißt es auch so. Weser. Ja.
Ah ja, Unterweser, ja. Okay, kann sein. Wie viel sind das? Eins oder?
Eins, dann gibt es noch eins.
Sind das alle Atomkraftwerke, die jemals in Deutschland existiert
haben? Nein, es gab welche, die also vor dem Atomausstiegsbeschluss. Ah, ja. Also zum Beispiel Obrichheim oder so, das zählen wir jetzt mal nicht mit. Ah nee, Obrichheim und Stade, genau, das waren die zählen wir jetzt mal nicht mit, dann sind es nur 17. Entschuldigung, ich habe mich gerade ver...
So, alles gut.
Also wir sind noch in Niedersachsen mit G, Gronde gibt es noch.
Das habe ich überhaupt noch nicht gehört.
Und dann gibt es was benannt nach einem Schauspieler, der den Rektor spielte bei Lümmel von der Ersten Bank, den kennst du?
Lingen.
Ja, Lingen.
Okay, mit Schauspielern kannst du mir kommen.
Dann sind wir in Baden-Württemberg.
Okay.
Da gibt es zwei Standorte mit jeweils 2 Meilern.
Ja, garantiert schon mal gehört, aber...
Also auch nach einem Fluss benannt und einer Himmelsrichtung und einem Wohngebäude.
Neckar, irgendwas mit Süd, ne?
Neckar-Westheim.
Neckar-Westheim, okay. Ja. Neckar-Westheim und dann Süd oder so.
Neckar-Westheim 1 und 2. So.
Ah ja, genau.
Da in der Nähe von Karlsruhe gab es Philippsburg.
Sagt mir nichts.
So, und dann gab es in Bayern noch 3 Standorte mit 5 Meilern. Also auch nach einem Fluss benannt.
Isar.
1 und 2, richtig.
Genau, stimmt, da habe ich schon mal gehört.
Dann wirst du die 2 anderen nicht, das ist so ein bisschen das Henningsdorf-Problem. Also man hat immer einen Buchstaben damit reingeschmuggelt beim Aussprechen. Also es ging um Gundremmingen.
Sagt mir überhaupt nichts.
Und in der Zeitung stand eben gelegentlich mal Grundremmingen, stimmt aber nicht. Und mit demselben Buchstaben G. Grafenrheinfeld.
Nix.
War ein Grafenrheinfall bei dir.
Ja, absolut. Bei Atomkraftwerken, Entschuldigung. Pass auf.
Dabei bist du noch so verstrahlt.
Das ist richtig, aber das ist wirklich, ich weiß gar nicht, warum mich das nicht interessiert. Wahrscheinlich, weil es mich. Nein, Moment.
Weil es jetzt vorbei ist seit 2 Jahren.
Naja, und uns hat das ja hier nie, das war ja hier nie wirklich eine Diskussion.
Ja, wie gesagt, also man hat gesagt, die Westdeutschen sind natürlich wunderbar sicher, die nutzen wir weiter und jetzt übernehmen wir die DDR und schalten denen die paar Meiler ab, weil wir das alles ganz gefährlich finden.
Genau.
So, ja, lieber Sebastian, gibt es sonst noch, ich habe eine schöne Meldung noch aus Indien.
Oh Gott.
Da gab es ja neulich diese Woche einen Staatsbesuch von Markus Söder. Und der,
das tut mir sehr leid für Indien.
Genau, also und der hatte ja sich dann auch wunderbar in Schale geschmissen, hatte so einen orangenen Turban auf und sah dann wirklich auch aus, wie als wollte er einem demnächst eine Rose verkaufen. Und der hat also auch so Essen zugemischt, umgerührt in so einem, auf so einem Wochenmarkt oder was. Natürlich, er ist ja auch Foodblogger und passiert aber, wenn man in Indien zu viel vom Falschen isst oder wenn der Falsche zu viel isst, was passiert?
Na, sagen wir mal so, die Darmflora muss sich anpassen, indem sie mit starker Flüssigkeit den Darm reinigt. Meine Oma hat immer gesagt, der hat einen Durchmarsch.
Ja. Ja, also das, ich finde, das ist doch poetische Gerechtigkeit, wenn es, genau, ihn, wenn es ihn auf diese Weise dahin rafft, weil dann kann er uns schon mal ein, zwei Tage weniger auf die Nerven gehen.
Was er dann aber in den nächstfolgenden Tagen wieder aufholt. Also insofern ist das jetzt nicht weiter relevant.
Ja, okay. Dann hast du noch lustiges, peppiges?
Nö, also ich bin...
Ich habe noch einen kleinen Videotipp, also wenn ihr JD Vance und Fußball und Football-Pokal eingebt, dann könnt ihr sehen, wie der amerikanische Vizepräsident bei der Übergabe an ein Football-Team im Garten des Weißen Hauses den Pokal einfach auseinanderhaut aus Versehen. Also
das passiert. Schick mir mal den Link bitte auch gleich mit, dann knall ich das unten noch rein. Nö, ich habe eigentlich nichts weiter. Es wird jetzt langsam Sommer. Du merkst, es wird uninteressanter in der Politik. Und in dem Moment, wo ich das sage, weiß ich, dass die nächste Folge Luke und Hengst mal nächste Woche schon mal noch 5 Stunden dauern wird, weil ich wieder irgendwas gesagt habe, wo genau das Gegenteil eintritt. Trump erklärt wahrscheinlich dann doch noch Kanada den Krieg und Putin marschiert in Bulgarien ein und keine Ahnung, irgend sowas wird nächste Woche passieren. Wir werden es hören. Wenn ihr weitere Vorschläge dazu habt, schreibt uns doch an luke@hengstmanns.de oder kommentiert hier unter diese Folge auf unserer Homepage luke.hengstmanns.de. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Das ist Folge 151. Kein Jubiläum, keine Wahl, nichts Besonderes. Wir werden es sehen. Bis dann, Tilman.
Bis dann, Sebastian. Tschüss.
Tschüss.